Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Die heutige Sendung führt uns ins Jahr 2008 zurück. Im Jahr 2008 sind folgende Dinge passiert. Barack Obama wird als erster Afroamerikaner zum Präsidenten der USA gewählt. Das Finanzinstitut Lehman Brothers meldet Insolvenz an und verschärft damit die weltweite Wirtschaftskrise. Bei der Fußball-EM in Österreich verliert Deutschland im Finale gegen Spanien mit 0:1. Das sind nur drei der Ereignisse, die im Jahr 2008 stattfanden. Dazu kam dann, wir sind heute zum ersten Mal nicht mit dem Fußball beschäftigt, sondern mit Tennis. Dazu kam dann eine Zäsur im Welttennis. Darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, dem Philipp. Bis gleich.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Ich möchte euch meinen heutigen Gast vorstellen, der Philipp. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Philipp, ich habe es eben schon gesagt, wir werden uns heute das erste Mal in der Sendung Das Spiel meines Lebens nicht um Fußball kümmern, sondern heute mal um Tennis. Wir gehen ins Jahr 2008 zurück. Wir werden uns nachher um das Wimbledon-Finale 2008 kümmern. Du bist aber ein bisschen noch zu dir. Du bist großer Tennis-Fan. Seit wann bist du denn das?
Man könnte im Endeffekt sagen, seit den frühen 90er Jahren. Also wie geboren 1982, damals noch, heute unvorstellbar wahrscheinlich in Deutschland, aber damals noch der große Sport neben Fußball, vielleicht sogar teilweise vor Fußball, Tennis gewesen. Und mein Vater, der damals als Übersetzer gearbeitet hat, hat eine Tennis-Racket bekommen. Also er wurde in Naturalien teilweise bezahlt und hat ein Tennis-Racket bekommen von einem seiner Kunden. Und mit dem Racket habe ich dann angefangen, Tennis zu spielen und dann sehr schnell Tennis auch zu verfolgen. Ich kann nicht sagen, welches das erste Match war, das ich verfolgt habe oder wie ich genau reingekommen bin in den Sport. Aber was mir natürlich irgendwie so als Anfangspunkt bleibt, ist das Wimbledon-Finale 1991. Michael Stich gegen Boris Becker, können sich wahrscheinlich noch viele dran erinnern von den Älteren.
Davon gehe ich aus, dass sich da viele dran erinnern können. Ich war früher Boris Becker Fanboy und für mich war das eine sehr schmerzliche Niederlage damals.
Und ich war großer Stich-Fan. Michael Stich war mein erster Lieblingsspieler. Von daher war das wahrscheinlich der einzig große Sieg von Stich gegen Becker und ein bedeutender Moment für mich.
Hast du damals in Deutschland gelebt, weil eigentlich deine Eltern kommen aus Südafrika und du lebst jetzt in London. Hast du damals in Deutschland gelebt?
Ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen, bis nach der Schule. Dann war ich für ein Jahr in Südafrika und dann später, 2007, bin ich nach London gezogen. Aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe also alles mitbekommen.
Weil es ja schon lustig ist, weil damals war es ja, also 91 war ja quasi der Höhepunkt dieser Becker-Stich-Rivalität und ganz Deutschland war ja eigentlich auf Boris Beckers Seite und nur eine Minderheit eher der Michael Stich zugewandt, oder?
Ja, aber ich habe es irgendwie immer mit den Underdogs gehalten. Später habe ich auch lieber Heinz-Harald Frenzen als Michael Schumacher unterstützt. Und als Kind war ich, oder man könnte heute auch noch sagen, ich verfolge es nicht mehr so sehr, aber war ich Werder Bremen-Fan, weil die ganzen Nachbarn alle HSV-Fans waren, die aus Hamburg in die Gegend gezogen waren, wo ich aufgewachsen war in Westdeutschland. Von daher, ich habe es irgendwie mit den Underdogs gehalten, ohne jetzt eine große Begründung dafür zu haben.
Ja.
Später habe ich dann mein Spiel natürlich, also ich habe ziemlich lang Tennis gespielt, auch auf einem guten Level, aber wurde dann von Rückenverletzungen gestoppt und habe aber mein Spiel total nach dem von Michael Stich ausgerichtet. Und war eine sehr wichtige Sportfigur in meinem Leben.
Dann warst du auch der Surf-and-Volley-Spieler in der Kindheit, ja?
Absolut. Einhändige Rückhand, Surf-and-Volley. Total an Stich ausgerichtet.
Was man ja heute im Welttennis so ein ganz kleines bisschen vermisst. Also ich jedenfalls vermisse so ein ordentliches Surfen Volley ja schon.
Absolut. Wobei man sagen muss, Tennis hat sich natürlich total verändert. Die Beläge sind langsamer geworden, es gibt bessere Athleten.
Ja.
Die Schläge haben sich total verändert, wodurch Passierbälle viel einfacher geworden sind als damals. Aber klar, Tennis heutzutage ist in gewisser Weise extrem spannend, weil es so athletisch geworden ist, aber auf der anderen Seite halt relativ monoton, was auch immer sehr gerne von Tennisfans oder sagen wir den Hardcore-Tennisfans bemängelt wird.
Ja. Philipp, du hast als Spiel deines Lebens das Wimbledon-Finale von 2008 dir ausgesucht. Warum genau das Wimbledon-Finale 2008?
Ich denke aus zwei Gründen. Das eine ist, es war sicherlich das bedeutendste Tennismatch der letzten 15 Jahre, vielleicht sogar meiner ganzen Lebenszeit. Einfach weil es irgendwie den Höhepunkt darstellte der absolut dominanten oder absolut der wichtigsten Tennis-Rivalität der letzten 20 Jahre, Federer gegen Nadal. Und auf der anderen Seite, weil es für mich wahrscheinlich der intensivste Sportmoment meines Lebens war. Also ich habe nie wieder so mitgezittert wie in diesem Match. Ich war damals sehr großer Federer-Fan. Und die Erkenntnis aus dem Match damals war ganz klar. Ich habe damals dann Sportjournalismus studiert, war gerade jetzt in der Pause zwischen dem ersten und zweiten Jahr. Das kann für mich nicht so weitergehen, wenn ich es wirklich zum Sportjournalisten schaffen will, dann muss ich mit meinem Fan-Dasein brechen. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, das geht nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr so emotional involvieren, sonst werde ich kein Match so analysieren können, wie ich es will.
Ja.
Und so ist es dann auch gekommen.
Sehr interessant. Wir kommen gleich auf das Jahr 2008 und insgesamt dann auch auf das Wimbledon-Finale zu sprechen. Bis gleich.
Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen.
Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
Anekdoten.
Alter schützt zur Leistung nicht.
Packende Geschichten.
Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder zurück hier bei Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Ich habe den Philipp bei mir zu Gast und wir reden heute über Wimbledon 2008 und das Finale 2008. Philipp, wir hatten schon drüber gesprochen. Roger Federer hatte Anfang der 2000er Jahre, hatte er so langsam das Welttennis übernommen und war 2002, 2003 tatsächlich dann die dominierende Persönlichkeit im Tennis geworden.
Ja, absolut. Also man muss sich Tennis vorstellen, war in einem leicht chaotischen Zustand zu Anfang des Jahrtausends. Sampras war auf dem Weg in die Tennisrente. Hewitt hatte das Tennis übernommen, aber ohne es zu dominieren. Und dann kam Federer, hat Sampras in einem wirklich extrem guten, spannenden Match 2001 in Wimbledon geschlagen, hat ihn quasi entthront. Und jeder hat gedacht, er übernimmt sofort das Zepter. Er hat sich noch 2 Jahre lang Zeit gelassen mit vielen Tiefen. Unter anderem hat er die erste Runde der French Open 2003 verloren gegen Louis Horner und 2002 gegen Mario Andrić in der ersten Runde von Wimbledon. Dann 2003 aber Wimbledon in einer sehr dominanten Weise gewonnen, unter anderem seinen großen Rivalen damals Andy Roddick geschlagen und hat dann ab 2004 quasi komplett das Welttennis übernommen, in einer Weise, wie wir es vorher noch nie gesehen haben. Die nächsten 4 Jahre hat er 10 Grand Slams gewonnen, was einfach absolut enorm ist, und hat im Endeffekt keinen einzigen Rivalen, außer Rafael Nadal, der am Anfang gar nicht groß ernst genommen wurde, weil er einfach nur ein junger, sehr muskulöser Tennisspieler schien, der vor allem von seiner Kraft lebt, denn von seinem Tennisspiel. Und Nadal hat den Sand dominiert mit seinen sehr starken Topspin-Schlägen, mit denen er seine Gegner hinter die Grundlinie gedrängt hat. Aber außerhalb von Sand, wo Federer gegen Nadal verloren hat, hat er Tennis absolut dominiert, bis quasi Anfang 2007. Und 2007 war dann der Aufstieg von Nadal wirklich auch außerhalb von Sand. Er hat angefangen, auf Gras für Federer gefährlich zu werden, auf Hardcourts gefährlich zu werden. Auf der anderen Seite war es das einzige Mal, wo Federer wahrscheinlich wirklich eine Chance hatte, Nadal auf Sand zu entthronen. Er hat ihn damals, vielleicht können sich einige erinnern, am Roten Baum in Hamburg besiegt mit 6:2 und 6:0 im zweiten und dritten Satz. Und das war damals ein kleines Tennis-Erdbeben. Und auch im French Open Finale hätte er wahrscheinlich gewinnen können. Und danach hat sich schon abgezeichnet, okay, aus der Ein-Mann-Herrschaft wird wahrscheinlich jetzt eine Rivalität werden zwischen Federer und Nadal. Und zeitgleich kam ein junger Spieler auf namens Novak Djokovic, der im Finale der US Open 2007 gegen Federer verloren hat, obwohl er das Spiel hätte wahrscheinlich gewinnen sollen, hatte in jedem der Sätze Satzbälle. Und dann 2008 war gekennzeichnet vor allem vom Sieg von Novak Djokovic bei den Australian Open, sein absoluter Durchbruch. Er hat Federer im Halbfinale klar geschlagen, während im anderen Halbfinale Nadal gegen Tsonga verloren hat. Auch damals, das war ein extrem tolles Match. Tsonga hat ihn absolut dominiert, in 90 Minuten vom Platz geschlagen. Und es gab so das Gefühl, okay, was passiert jetzt? Ist es jetzt die Ein-Mann-Herrschaft von Federer oder kommen jetzt 3-4 Spieler oder übernimmt Nadal? Und was dann passierte, war, dass lief so vor sich hin bis zu Wimbledon. Nadal hat wieder den Sand dominiert, hatte aber auf Hardcourts große Probleme. Djokovic hat langsam klargemacht, dass er der Hauptrivale für die beiden wird. Und Federer hatte, da können sich wahrscheinlich gar nicht mehr so viele dran erinnern, große Probleme mit pfeiferischem Drüsenfieber. Also vielen war aufgefallen, dass er während der Australian Open 2008 sehr stark geschwitzt hat, was bei Federer immer auffällig ist, dass er quasi nie schwitzt. Und dann hat er sich mehrere Wochen aus dem Tennis zurückgezogen und hat dann einige frühe Niederlagen erlitten auf den amerikanischen Hardcourts und auch auf Sand schlecht gespielt. Bis auf ein gutes Match gegen Nadal in Hamburg wieder. Und hatte große Probleme, sich auf Sand zu etablieren. Eigentlich das allererste Mal seit 4 Jahren, dass ich wirklich größere Schwächen bei Federer gezeigt habe. Gipfelte darin, dass er in Estoril bei einem kleinen Turnier, wo er eine Wildcard genommen hat, fast gegen Dennis Gremmelmeier im Halbfinale verloren hat. Ich weiß nicht, ob sich noch viele an den erinnern können.
Die Tennisexperten unter unseren Zuhörern, die werden sich vielleicht noch an Dennis Gremmelmeier erinnern, ja.
Ja, wahrscheinlich der größte Moment in Gremmelmeiers Karriere. Ja. Und Nadal währenddessen den Sand absolut dominiert und dann bei den French Open 2007 sind die beiden wieder aufeinander getroffen, zum dritten Mal nacheinander bei den French Open. Und zum ersten Mal hatte Federer absolut keine Chance. Nur 4 Spiele gegen Nadal gewonnen. Nadal hat absolut dominiert, hat die Rückhand von Federer komplett auseinandergenommen und es sah fast aus, als hätte Federer aufgegeben im zweiten und dritten Satz. Er hat das Match 6-1, 6-3, 6-0 verloren.
Ja.
Und Nadal ganz klar gemacht, okay, auf Sand hast du gar keine Chance gegen mich. Die letzten Jahre sah es vielleicht so aus, aber jetzt dominiere ich das hier. Und ja. Federer ging dann nach Halle, hat das Turnier relativ locker gewonnen und kam dann zu Wimbledon quasi als der Co-Favorit mit Nadal zum allerersten Mal. Es war nicht klar, würde er Nadal besiegen können, würde er weiterhin dominieren können auf Gras, wie er es zuvor getan hatte. Und es war eine sehr spannende Situation damals.
Ja, also ich kann auch mich auch noch dran erinnern, diese Entwicklung von Nadal, erst dieser Kraftmeier, er konnte ja vor Kraft kaum laufen, hat sich dann tatsächlich zum Rivalen von Federer gemausert. Dann kam, wie gesagt, Djokovic und das Welttennis blühte so ein bisschen auf, weil diese Komplettherrschaft von Roger Federer fing so langsam an zu bröckeln in den Jahren 2007 und Anfang 2008. Es waren auf einmal andere Sheriffs in der Stadt, um das mal so flapsig auszudrücken.
Absolut. Und einer der Sheriffs, Novak Djokovic, hat auch ganz klar gesagt, dass er der neue Sheriff ist. Ich meine, damals war er noch sehr arrogant in seinem Auftreten. Er und seine Eltern haben immer wieder verkündet, dass er gekommen ist, um Roger Federer abzulösen und dass er jetzt die neue Nummer 1 ist. Und das war eine spannende Zeit auf jeden Fall.
Ja. Das war so die Hinführung zu dem Turnier Wimbledon 2008. Das Turnier, das Wimbledon-Turnier an sich ist relativ schnell erzählt bis zum Finale. Wir haben auf der einen Seite gehabt Federer, der sehr leicht durchmarschiert ist. Der hat gegen Robin Söderling in der zweiten Runde eigentlich eine schwere Auslosung gehabt. Dann auch Hewitt im Achtelfinale auch klar in 3 Sätzen gewonnen. Und im Viertelfinale dann gegen einen Angstgegner auf Rasen, gegen Mario Andrić, auch ganz klar in 3 Sätzen gewonnen. Auf der anderen Seite, Nadal hat es ebenso souverän gemeistert. Beide haben auf dem Weg zum Finale keinen Satz abgegeben. Nadal gewann gegen Andreas...
Ja, doch, Nadal hat einen Satz abgegeben gegen Gulbis.
Oh, ja, Entschuldigung.
Okay, überhaupt kein Problem, weil das ist auch durchaus interessant, weil es war, man kann das Turnier wahrscheinlich durchaus mit dem Herrenturnier dieses Jahr vergleichen. Es war ein Turnier der großen Überraschungen. Also klar, Federer, Nadal waren die beiden großen Favoriten. Djokovic, der davor aufgezeigt hatte, okay, mit mir ist zu rechnen, ich bin zumindest die neue Nummer 3, in der zweiten Runde gegen Marat Safin verloren, der schon quasi auf dem Weg in die Rente war. Roddick, damals ein großer Name auf Gras, hat gegen Janko Tipsarevic verloren, bevor Janko Tipsarevic überhaupt irgendwas je gerissen hatte. Und Nalbandian hat damals in der ersten Runde gegen Frank Dantovic verloren. Und Nalbandian hatte Ende 2007 die Tenniswelt dominiert, hatte die beiden ganz großen Hallenturniere gewonnen, bei denen er sowohl Federer und Nadal jeweils zweimal geschlagen hatte. Das waren so die drei anderen Mitfavoriten. Und beide oder alle drei sind in der ersten und zweiten Runde ausgeschieden. Mhm. Und dadurch sind relativ unbekannte Namen oder Oldies durchgekommen. Im Halbfinale standen neben Federer und Nadal Marat Safin, der eben Djokovic geschlagen hatte, sein wirklich letztes ganz großes Turnier. Und vor allem Rainer Schüttler, der auch schon fast auf dem Weg in die Rente gewesen war und jahrelang Probleme hatte nach seinen Heldentaten in den frühen Jahren des letzten Jahrzehnts.
Ja.
Und der aber eine Auslosung genutzt hatte und durchmarschiert ist ins Halbfinale. Und 2008 war auch für mich das allererste Jahr, bei dem ich Wimbledon besucht habe. Also ich bin Ende Sommer 2007 nach London gezogen und war dann 2008 zum allerersten Mal in Wimbledon. Und eins der Matches, an das ich mich erinnere, das ich damals gesehen habe, war der Sieg von Schüttler damals gegen Tipsarevic noch auf dem ganz alten Court 2, wo man noch stehen konnte. Mhm. War eine unglaubliche Atmosphäre und Tipsarevic, der junge Typ, der Roddick geschlagen hatte, hat dann gegen Schüttler verloren. Und das war eine tolle Atmosphäre und ein sehr spannendes Match. Und dann hat Schüttler im Viertelfinale damals Arnaud Clément geschlagen. Clément und Schüttler, beides Australian Open-Finalisten Anfang des Jahrzehnts. Und so kam Schüttler dann ins Halbfinale.
Ja, und gleich kommen wir zum Finale 2008. Bis gleich.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Ich spreche mit Philipp heute über die Rivalität von Roger Federer und Rafael Nadal Ende des letzten Jahrzehnts. Wir haben schon über das Jahr 2007, 2008 gesprochen und sind jetzt auch zum Wimbledon-Turnier gekommen. Rainer Schüttler zum Beispiel hatte nochmal einen ganz großen Moment, in dem er ins Halbfinale gekommen war gegen Rafael Nadal, hatte dann relativ klar verloren. Im anderen Halbfinale hatte Roger Federer gegen Marat Safin gewonnen und so traten sie dann am 6.7.2008 gegeneinander an. Philipp, war die Favoritenrolle klar oder hieß es, Nadal kann Federer dieses Jahr zum ersten Mal auf Rasen wirklich richtig gefährlich werden?
Oh, es war absolut klar. Es war im Endeffekt ein 50-50-Match. Nadal und Federer hatten schon die letzten beiden Wimbledon-Finals gegeneinander gespielt. Nadal hätte wahrscheinlich 2007 schon gewinnen sollen, aber Federer hat ihn dann im fünften Satz, hat sich aus mehreren kritischen Situationen mit Assen befreit und hat den Satz dann 6-2 gewonnen, aber Nadal hätte schon gewinnen sollen. Und das Gefühl war so ein bisschen, okay, auf Sand ist es jetzt klar, Nadal dominiert Federer absolut, hatte ihm ja 4 Wochen vorher bei dem French Open nur 4 Spiele übrig gelassen und sollte ihn jetzt eigentlich auch auf Gras schlagen. Aber auf der anderen Seite hatte Federer seit 4 Jahren nicht mehr auf Gras verloren. Und es war einfach irgendwie undenkbar, dass das wirklich passieren würde. Und trotzdem hat sich schon im allerersten Ballwechsel gezeigt. Also man muss sagen, es gab vorher eine 35-minütige Unterbrechung, bevor das Finale losging, weil es natürlich wieder geregnet hat. Und dann ging das Match los, gleich mit einem relativ langen Ballwechsel, in dem Nadal aber klar gemacht hat, hey, ich werde hier nicht nur verteidigen und darauf warten, dass du deine Fehler machst. Ich übernehme das Spiel mit meiner Vorhand. Und er hat Federer einfach von Seite zu Seite geschickt und hat den Ballwechsel mit einer donnernden Vorhand die Longline beendet. Und da war einfach schon klar, okay, Nadal wird das Spiel hier versuchen zu machen. Und Federer muss ihn entweder mit der Defensive in Schach halten oder selber das Spiel übernehmen. Und damit hatte Federer große Probleme in den ersten beiden Sätzen.
Ja, du sagst es bereits, er hatte große Probleme in den ersten beiden Sätzen. Den ersten gewann Nadal noch relativ unspektakulär. Ihm reichte ein Break zum 6-4. Im zweiten Satz hatte man dann das Gefühl, Federer kann so langsam die Kontrolle über das Spiel gewinnen. Er führte 3-0, nur um sich dann beim Stand von 4-2 dann das Rebreak einzufangen.
Ja, und zwar ganz klassisch. Federer hatte den Breakball bei 4-2 gegen sich, serviert den Ball durch die Mitte mit einem Kickaufschlag, der hoch abspringt auf Nadals Rückhand. Und der Ball landet relativ kurz auf Federers Seite in der Servicebox von Federer. Und Federer rennt hin und spielt eine Rückhand die Linie runter. Aber Nadal kommt einfach hingelaufen und schlägt ihn mit unglaublicher Wucht Richtung Federers Körper. Und Federer kriegt den Ball nicht mehr rüber. Und das ganz große Problem in der Rivalität für Federer zwischen den beiden war einfach, dass Nadals stärkster Schlag, die Vorhand, immer in die Rückhand von Federer gegangen ist. Und dadurch war Federer, die Rückhand von Federer ist der etwas schwächere Schlag. Und vor allem kann er mit der nicht einfach das Spiel von Defensive in Offensive umdrehen, wie er es sonst gewohnt ist. Also mit seiner Vorhand kann Federer innerhalb von einem Schlag den Ballwechsel umdrehen. Das kann er mit seiner Rückhand nicht. Und Nadal spielt den Ball wirklich 70-80% der Zeit immer wieder in Federers Rückhand. Und das hat er in den ersten zwei Sätzen bravourös gemacht, konzentriert, immer in die Rückhand gegangen. Federer wusste sich nicht zu helfen, hat entweder Fehler gemacht oder ist den Ball umlaufen und hat die Vorhand ins Aus gespielt und hat Federer so ganz klar dominiert. Und da gab es auch gar keine Frage, wer der bessere Spieler war.
Also er führte 2-0 in Sätzen, ja. Und man hatte das Gefühl, sportlich zieht ein Gewitter auf. Wettertechnisch zog der große Regen auf, um da mal wieder eine perfekte Überleitung hinzubekommen. Es folgte dann die erste Regenpause. Damals hatte Wimbledon noch kein Dach, das folgte erst 2 Jahre später. Es musste wegen Regen unterbrochen werden und das war eine etwas längere Pause. Das war, glaube ich, eine gute Stunde.
Ja.
Und im dritten Satz kam Federer dann mit neuer Hoffnung zurück. Der Satz war relativ ausgeglichen, ging dann in den Tiebreak.
Ja, im Endeffekt hätte wahrscheinlich die Regenunterbrechung kam bei 5-4 Federer. Und davor hätte Nadal das Match wahrscheinlich eigentlich schon gewinnen sollen. Federer hatte zuerst Anfang des dritten fünf Breakbälle, aber insgesamt hatte er damit im ganzen Match Probleme, hat nur einen von 13 nutzen können. Aber die 5 Breakbälle hat er relativ einfach vergeben. Und dann bei 0-40, bei 3-3, hat er wiederum 3 Breakbälle von Nadal abgewehrt. Da hätte sich das Match eigentlich schon entscheiden können. Aber Federers Aufschlag hat ihn gerettet, hat 5 Asse bzw. Service-Winner geschlagen. Und dann kam die Regenunterbrechung. Wir gingen in den dritten Satz Tiebreak. Und Federer hat wieder absolut mit seinem Aufschlag dominiert. 4 Asse, einmal ein Mini-Break, in dem er einen Aufschlag von Nadal umlaufen hatte und mit seiner Vorhand dominiert hat. Und ja, das war es dann. Dann war, schien es okay. Federer übernimmt jetzt hier das Zepter. So hat er die letzten 2 Jahre gegen Nadal hier in Wimbledon gewonnen. Starke Aufschläge, absolut dominant mit der Vorhand. Und das Gefühl war so, was soll jetzt noch schiefgehen? Wie soll Federer das Match jetzt noch verlieren?
Ja, also die Hoffnung war zurückgekehrt im Federer-Camp.
Absolut.
Wir reden auch noch über den vierten und den entscheidenden 5. Satz. Gleich hören wir uns nochmal wieder mit der Entscheidung dieses Spiels. Bis gleich.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wir reden immer noch mit dem Philipp über das Wimbledon-Finale 2008. Und Philipp, wir haben eben schon über die ersten 3 Sätze gesprochen. Federer lag 1-2 Sätze zurück. Die Hoffnung war allerdings zurückgekehrt nach dem Tiebreak des dritten Satzes, den Federer dominiert hatte. Wie ging es dann im 4. Satz weiter und im 5?
Ja, im 4. Satz haben beide erstmal relativ locker den Aufschlag gehalten. Bis auf ein kleines Problem von Federer bei 4-5-0-30, als Nadal nur 2 Punkte vom Matchgewinn entfernt war, aber Federer wieder mit absolut dominanten Aufschlägen das Problem gelöst. Und dann bei 6-6 kommt es zum zweiten Tiebreak des Matches und der ist wahrscheinlich der ist der absolute Ausdruck der Rivalität zwischen beiden und wahrscheinlich der intensivste Moment, den die beiden je auf einem Tennisplatz miteinander erlebt haben. Das Finale an sich von vielen ja als das beste Match aller Zeiten quasi gebrandet, wird immer wieder verglichen mit dem Borg- und McEnroe-Finale von 1981 und auch dort gab es einen absolut entscheidenden Tiebreak. Und was hier passiert war, in diesem Tiebreak zwischen Federer und Nadal, war, dass Federer sofort mit einem Mini-Break gestartet ist. Ein Mini-Break, wenn man dem Gegner den Aufschlag abnimmt. Und mit einem absolut spektakulären Punkt, Nadal kam ans Netz und hat einen Rückhand-Smash gespielt und Federer hat den erlaufen und einfach in den offenen Court gespielt. Das Publikum, was in Wimbledon sonst eher ruhig ist, ist absolut wild geworden und Nadal hat ihnen aber sofort den Wind aus den Segeln genommen, den Federer-Fans, hat auf 4-1 erhöht, Federer zweimal den Aufschlag abgenommen und hat dann bei 5-2 einen Doppelfehler geschlagen, der wahrscheinlich den Satz entschieden hat. Dann hat er den nächsten Punkt wieder abgegeben und Federer hat schnell auf 5-5 und 6-5 gestellt und hatte Satzball, aber Nadal hat den dann abgewehrt mit einem klassischen Ballwechsel. Und was dann bei 7-7 passierte, ist wahrscheinlich einer der größten Momente der Tennisgeschichte. Federer hat Aufschlag und spielt den in die Rückhand von Federer und öffnet dann den Court mit zwei wunderbaren Vorhänden, mit denen er wahrscheinlich gegen jeden anderen Spieler der Welt die Ballwechsel beendet hatte. Also eine Vorhand in die Rückhandecke von Nadal, der Linkshänder ist, und einen in die Vorhandecke. Aber statt dass der Ball einfach zum Winner geht, läuft Nadal zum Ball und spielt den Ball mit unglaublicher Wucht an Federer vorbei. Das ganz klassische Mittel von Nadal. Federer, der immer wieder ins Netz kommt gegen Nadal, und Nadal erläuft die Bälle und spielt sie an Federer vorbei. Und dann serviert Nadal aufs Match und spielt den Punkt eigentlich perfekt nach außen, schlägt nach außen auf die Rückhand von Federer. Federer kriegt den Ball nur noch mit einem Chip zurück in die Servicebox von Nadal. Und Nadal macht genau das Richtige, spielt den Ball in die Rückhand von Federer. Doch Federer macht zum ersten Mal bei einem wichtigen Punkt in diesem Match keinen Fehler mit der Rückhand, sondern spielt in die Linie runter. Und wenn ihr eine Chance habt, guckt euch das mal auf YouTube an. Ihr findet das sicherlich, diese beiden Punkte, die wichtigsten beiden Punkte der Tennisgeschichte im letzten Jahrzehnt. Und man sieht, wie in dem Moment, wo Federer den Passierball spielt, die Linie runter, wie die Leute durchs Kamerabild springen, weil sie alle so euphorisch sind. Und das Publikum tobt und Federer nimmt Nadal schnell den Aufschlag ab zum 8-7 und gewinnt den Satz dann wieder mit einem Ass zum 9-7. Und der fünfte Satz startet relativ ereignislos. Beide halten den Aufschlag. Allerdings bei 2-2 gibt es wieder eine Regenunterbrechung. Aber beide kommen zurück und die Experten sagen, okay, länger als 40 Minuten werden wir hier nicht spielen können. Und es entwickeln sich relativ schnell Chancen. Federer hat einen Breakball bei 4-3, den Nadal aber wieder mit einem tollen Aufschlag direkt in den Körper von Federer abwehrt. Und bei 5-5 wehrt Federer dann Breakbälle für Nadal mit Assen ab. Und dann entscheidet sich das Match später bei 7-7 im fünften Satz. Und damals war schon klar, okay, wir werden höchstens noch zwei Spiele spielen können. Bei 8-8 werden wir das Match abbrechen und am nächsten Tag weiterspielen. Und ich habe so sehr gehofft, dass es zum 8-8 kommt. Ich hatte schon meinen Rucksack gepackt, meine Klamotten gepackt, wollte absolut nach Wimbledon fahren, um zu zelten, um Tickets für den nächsten Tag für das Finale zu bekommen. Aber Nadal hat nicht nur die Träume von Federer, sondern auch von mir beendet und hat Federer den Aufschlag bei 7-7 abgenommen. Abgenommen und hat das Match dann relativ problemlos ausserviert und hat nicht nur die Karriere von Roger Federer verändert, sondern wahrscheinlich Tennisgeschichte verändert.
Und das war bei quasi völliger Dunkelheit, weil ich habe es jetzt, als ich die Recherche für diese Sendung gemacht habe, es war kurz nach 10 als Ortszeit, als Rafael Nadal den Matchball verwandelt hat. Und ich meine, selbst in England, die so ein bisschen weiter im Norden sind, als jetzt zum Beispiel München, wo es dann um 8:30 dunkel wird, kann man auch nicht viel länger als 10 Uhr wirklich noch was sehen, oder?
Ja, es war 9, aber du hast recht, man konnte quasi gar nichts mehr sehen. Also ich meine, ich war extrem nervös während des Matches, bin immer wieder durch die Wohnung gegangen und habe natürlich auch immer wieder nach draußen geschaut. Und es war wirklich fast stockduster. Und das Licht kam aus den Kommentatorenboxen und einfach aus anderen kleinen Lichtquellen auf dem Center Court. Aber eigentlich hätte das Match damals abgebrochen werden müssen. Aber sie wollten natürlich, wo schon damals klar war, ein solch historisches Match einfach nicht abbrechen. Ja. Aber nachher haben die Organisatoren auch gesagt, bei 8-8, klar, hätten wir das Match unterbrochen und es wäre am nächsten Tag weitergegangen.
Nadal gewann dieses Match und ich weiß, wie gesagt, die Pokalübergabe ja komplett in stockfinsterer Nacht dann gewesen, hat dann so ein bisschen, wie gesagt, wie du gesagt hast, die Karriere verändert. Ich könnte mit dir stundenlang noch weitersprechen über das Turnier beziehungsweise was danach gekommen ist, weil 2009 hat zum Beispiel Federer dann die French Open, sowohl die French Open als auch nochmal Wimbledon gewonnen in einem historischen Match dann auch gegen Andy Roddick. Philipp, wir sind schon am Ende dieser Sendung angekommen. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir da dieses Finale zu besprechen. Du hast da sehr, sehr viel Leidenschaft gezeigt. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. War mir eine große Freude.
Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns beiden, die wir die Sendung jetzt so gemacht haben. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens von einem Spiel eures Lebens berichten wollt, schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/meinsportradio. Wenn ihr eine Geschichte zum Fußball, Volleyball, Radball habt, ruft uns an oder beziehungsweise meldet euch bei uns. Wir werden das gerne in dieser Sendung dann besprechen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.